Wenn man an die aktuelle Regierung in Deutschland denkt, dann könnte man eigentlich sofort an Verkehr denken, denn sie heißt ja Ampelkoalition und sie hat sich vor allen Dingen auch in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie das Straßenverkehrsgesetz ändern will. Straßenverkehrsgesetz. Die Straßenverkehrsordnung kennt man vielleicht, also gehe ich jetzt mal davon aus, doch das Straßenverkehrsgesetz, das hat vielleicht noch nicht jede und jeder gehört, hat auch so eine kleine Umfrage bei uns in der Redaktion gezeigt.
Das ist für uns Anlass, über dieses Gesetz zu sprechen und dabei auch herauszufinden, warum es neu gefasst werden soll. Wir vermuten, das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Radverkehr. Dafür sprechen wir mit Jana Aljetz. Sie ist mitverantwortlich für den Themenbereich städtische Mobilität bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Wir sagen Hallo nach Berlin. Hallo Frau Aljetz.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Eine kurze Stichprobe eben hier bei uns im Sender hat ergeben, 5 von 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kennen zwar die Straßenverkehrsordnung, aber nicht das Straßenverkehrsgesetz. Haben Sie das auch festgestellt, dass viele Menschen dieses Gesetz nicht kennen?
Ich habe solche Umfragen tatsächlich noch nicht gemacht. Ich bin aber selber auch keine Juristin und habe mich in diesen ganzen Themenkomplex auch erst eingearbeitet und sage immer ganz gerne, dass ich ein totales Nerd-Thema bearbeite, was aber am Ende uns alle betreffen wird und schon betrifft und unseren Lebensalltag gestaltet. Deshalb ist das gar nicht so banal zu wissen, was das Straßenverkehrsgesetz ist und die Straßenverkehrsordnung. Ja, aber dazu gerne mehr.
Was ist denn daran so nerdig?
Naja, es klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig nach dem sexy politischen Thema, sich mit dem Straßenverkehrsgesetz oder der Straßenverkehrsordnung und dort ganz speziell mit dem Paragraphen 45 auseinanderzusetzen. Und insofern ist es natürlich erstmal auch eine hochkomplexe juristische Materie. Aber eigentlich kann man es auch ganz einfach erklären. Das Straßenverkehrsgesetz ist im Prinzip die übergeordnete gesetzliche Grundlage für die Straßenverkehrsordnung. Und die zusammen mit einigen anderen Verordnungen bilden eben das gesamte Straßenverkehrsrecht, welches eben regelt, wie wir uns auf den Straßen bewegen können und sollen, welche Anordnungen möglich sind, was Kommunen vor Ort tun können und was nicht. Und deshalb betrifft das uns natürlich total stark, was in diesen Gesetzen und Verordnungen drinsteht.
Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, ich begebe mich jetzt mal kurz in die Welt der Quartette, würde ich sagen, also das Straßenverkehrsgesetz sticht die Straßenverkehrsordnung. Stimmt das?
Ja, das ist total richtig. Und deswegen ist das Straßenverkehrsgesetz auch ein Bundesgesetz, was vom höchsten demokratischen Organ, nämlich dem Parlament, entschieden wird. Also mit einer einfachen Mehrheit kann das eben verändert, reformiert werden, beschlossen werden. Und ist im Prinzip gar kein großes Gesetz. Da stehen jetzt nicht so viele Details drin, geben aber so ein bisschen dieses Gesetz gibt eben die Richtung vor, nach denen sich die Verordnungen dann richten. Und diese Verordnungen, damit die wichtigste, die Straßenverkehrsordnung, da steht dann ganz detailliert drin, wo jetzt die Geschwindigkeit begrenzt werden darf und welche Verkehrsschilder wohin kommen und so weiter und so fort.
Jetzt haben Sie angesprochen, dass es da besonders auf den Artikel 45 ankommt. Was ist denn das?
Das ist jetzt ein Beispiel wahrscheinlich von vielen. Der Paragraph 45, der kommt tatsächlich aus der Straßenverkehrsordnung. Und der regelt im Prinzip, wann man die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs einschränken kann. Und dazu muss ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Denn die großen Ziele des Straßenverkehrsgesetzes sind die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs. Und in der Straßenverkehrsordnung und vor allen Dingen auch in der Praxis, sowohl der kommunalen Praxis als auch bei den Gerichten, wird mit der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs vor allen Dingen der Autoverkehr gemeint. Also ganz praktisch gesagt, es ist sehr schwer, einen Radweg zu bauen, wenn man damit den Autoverkehr in irgendeiner Form einschränken würde. Deshalb ist das überhaupt nicht banal. Und im Paragraphen 45, der über die Jahre ziemlich ausgeartet ist, sehr kompliziert ist, gibt es wirklich nur sehr, sehr enge Vorgaben, um diese Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu verändern. Und Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung müssen eben gleichermaßen reformiert werden. Also der erste Schritt ist eben, das übergeordnete Gesetz zu verändern, dort neue Ziele aufzunehmen, so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Also neben der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs auch sowas wie Umwelt- und Klimaschutz, städtebauliche Entwicklung, auch die Gesundheit von Menschen, dass das eben Teil von Mobilitäts- und Verkehrsplanung und Gesetzgebung wird. Und nachgelagert muss dann eben auch die Straßenverkehrsordnung angepasst werden, sodass zum Beispiel Paragraph 45 es viel leichter wird, meine Autospur wegzunehmen, um einen Radfahrweg zu bauen.
Jetzt vermute ich, dass es Ihnen nicht nur um die Änderung des Paragraphen 45 der Straßenverkehrsordnung geht. Was sind denn weitere Gründe aus Ihrer Sicht, warum das Straßenverkehrsgesetz reformiert werden sollte?
Also das gesamte Straßenverkehrsrecht mit voran dem Straßenverkehrsgesetz muss reformiert werden, weil es im Prinzip ein komplett überholter Rechtsrahmen ist, der sich am Auto orientiert und der dem Auto als ein Verkehrsmittel von vielen enorme Privilegien gibt. Und das passt einfach nicht mehr in eine Zeit, in der wir dringend die Anzahl der Autos reduzieren müssen, die Anzahl der Pkw-Kilometer, vor allen Dingen in den städtischen Regionen, die alle Verkehrsmittel des Umweltverbunds stärken müssen. Das ist im jetzigen Rechtsrahmen einfach nicht möglich. Der zweite Punkt ist, dass viele Kommunen vor Ort schon deutlich weiter sind und sehr gerne viel mehr machen möchten, um eine Verkehrs- und Mobilitätswende voranzubringen, aber eben am Rechtsrahmen scheitern. Und deswegen braucht es eben hier auch kommunale Handlungsfreiheit, um eben sehr viel vereinfachter, zum Beispiel Tempo 30 anzuordnen, flächendeckendes Radwegenetz anzulegen, zu planen, auch verkehrsberuhigte Zonen anzulegen. All das, was Lebensqualität in die Städte bringt und eine Verkehrswende voranbringt. Da ist vielen Kommunen einfach gerade der Rechtsrahmen so gelegen, dass ihnen eigentlich die Hände gebunden ist.
Ich habe einen Spiegelartikel gefunden aus dem November 2022. Der ist überschrieben mit dem Titel Diktatur des Autos. Und es heißt dort, das Straßenverkehrsrecht räumt seit Kaiserszeiten dem Auto Vorrang ein. Würden Sie sich dieser scharfen Formulierung anschließen?
Ja, das ist sicherlich eine Rhetorik, die wir bei einer Ruhrverkehrswende so nicht nutzen. Einfach, weil ich glaube, dass man damit jetzt wahrscheinlich nicht so viel erreichen kann. Im Kern, was es damit meint, ist natürlich schon auch das, was ich gerade gesagt habe, ne? Dass es ein Rechtsrahmen ist, der aus einer Zeit stammt, wo man Mobilität mit dem Auto verbunden hat, wo das Auto stark mit Freiheit verknüpft worden ist, wo man auch wollte, dass Menschen sich vorrangig motorisiert individuell fortbewegen. Aber diese Zeiten sind lange her und wir haben es jetzt im Moment mit einer Klimakrise zu tun, mit der dringenden Notwendigkeit, die Emissionen im Verkehrssektor zu senken und eben auch Mobilität deutlich besser und gerechter zu gestalten. Denn wir sehen auch, dass unsere Städte vor allen Dingen vollgeparkt sind, mit Autos sehr viel Platz einnehmen und das ist eben nicht mehr zeitgemäß. Tatsächlich ist es so, dass es keine explizite Privilegierung des Autos gibt im Gesetz, sondern dort spricht man von der Gleichrangigkeit der Verkehrsmittel. Nur was faktisch mit dem aktuellen Rechtsrahmen passiert, ist, dass es eine Vorrangigkeit, eine Privilegierung des Autos gibt. Da würde ich eben schon den Unterschied sehen. Und deswegen muss der Rechtsrahmen so angepasst werden, dass die anderen Verkehrsmittel tatsächlich gleichberechtigt werden oder sogar in einzelnen Bereichen auch vorrangig behandelt werden, weil einfach Fuß, Rad und ÖPNV sind die Verkehrsmittel der Zukunft, während das Auto deutlich das Verkehrsmittel der Vergangenheit ist.
Jetzt sind wir, glaube ich, in der Analyse relativ weit vorangeschritten. Wir haben festgestellt, was wir auch schon häufiger mal festgestellt haben, dass das Auto da immer noch sehr, sehr dominant ist, egal wie wir es jetzt ganz konkret vielleicht ausdrücken. Aber wir haben auch festgestellt, und das finde ich, ist schon ganz gut rausgekommen, oder Sie haben das ganz gut beschrieben, dass so bestimmte Sachen wie die Flüssigkeit des Verkehrs auch, ich sag mal, indirekt so ein bisschen dafür sorgen, dass das Auto bevorzugt wird. Wie kann es denn gelingen, dass das besser wird? Also wie kann so eine neue Fassung dieses Rahmens, den es ja offensichtlich braucht, wirklich besser sein, ohne dass es zu kompliziert wird, weil das ist ja natürlich die große Gefahr.
Also das aktuelle Straßenverkehrsrecht ist mit all seinen verschiedenen Fassungen eh schon sehr kompliziert. Und was wir auch im Moment haben, ist ein absolut wilder Verkehrsschilderwald. Ja, also da haben dann Kommunen für einen einzelnen Abschnitt irgendwie Tempo 30, dann sind es wieder auf den nächsten 100 Meter Tempo 50, dann sind es wieder Tempo 30. Also es ist völlig undurchsichtig geworden und tatsächlich braucht es da auf vielen Ebenen Vereinfachung. Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, diese neuen Ziele mit aufzunehmen, sodass diese auch miteinander abgewogen werden können und dann eben gesagt werden kann, an dieser Stelle im Straße XY macht es Sinn, eine Fahrrad Straße zu machen, weil wir wissen aus Jahrzehnten Verkehrsforschung, dass wenn wir die entsprechende Infrastruktur bauen, dass dann auch Radverkehr sich erhöht, dafür nicht erst komplizierte Vorgaben erfüllt werden müssen. Und deswegen hat die Aufnahme dieser Ziele in das Gesetz enorme Auswirkungen dann auf die Straßenverkehrsordnung. Also der bestehende Paragraph 45, den ich vorhin beschrieben habe, der wäre so mit den neuen Zielen gar nicht möglich, sondern könnte im Prinzip so gestrichen werden. sage ich jetzt mal so ganz, ganz mutig als Nicht-Juristin. Juristen und Juristinnen würden mir da jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber es geht dann in der Folge tatsächlich um eine Vereinfachung und darum, den Kommunen den Handlungsspielraum zu geben, nicht nur nach Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu planen, sondern eben auch Umwelt- und Klimaschutz und Gesundheit.
Würden Sie denn so weit gehen, wenn Sie das jetzt so beschreiben, dass die Ideen, die die Ampelkoalition da so hat, in die richtige Richtung gehen?
Ich würde sogar so weit gehen, dass das Vorhaben im Koalitionsvertrag von der Ampelregierung, das Straßenverkehrsrecht zu reformieren, also nicht nur das Straßenverkehrsgesetz, sondern auch das Straßenverkehrsrecht in seiner Gesamtheit und diese neuen Ziele mit aufzunehmen, ist einer der vielversprechendsten Sätze im ganzen Kapitel Verkehr aus diesem Koalitionsvertrag. Und deshalb wäre es auch so extrem notwendig und wünschenswert, dass das bald kommt, weil die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch, die Diskussionen wurden geführt. Es ist ein klares Vorhaben im Koalitionsvertrag. Insofern ist das wirklich auch eine einmalige historische Chance, eben wirklich diesen Rechtsrahmen endlich so anzugehen, um ihn in unserer heutigen Zeit anzupassen.
Wie würden Sie denn da so die Interessenlage beschreiben? Denn immerhin haben wir ja einen FDP-Verkehrsminister, über den einige Leute und über das Ministerium einige Leute sagen, da ist gerade was Klimaschutz anbelangt und progressive, Organisation des Verkehrs, da ist noch Nachholbedarf.
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass die Kritik am Verkehrsministerium und an den nicht eingehaltenen Klimazielen gerade im Verkehrssektor deutlicher wird, immer mehr zu hören ist. Und das Verkehrsministerium hat ja auch wirklich noch keinen Plan vorgelegt, der in irgendeiner Weise zeigt, wie diese Klimaziele erreicht werden können und damit die Emissionen gesenkt werden. Was das Straßenverkehrsgesetz und die umfassende Reform angeht, würde ich schon sagen, dass es auch eine einmalige Chance ist, im besten Sinne auch liberale Politik zu machen, weil es hier eben auch darum geht, Ressourcen bei den Kommunen zu sparen, Planungsprozesse zu beschleunigen. Deswegen ist es eigentlich eine gute Chance, auch für ein liberales Verkehrsministerium, hier gute Verkehrspolitik zu machen. Das Problem ist natürlich schon auch immer, dass gerade bei dieser Straßenverkehrsrechtsreform die Umrechnung auf Klimaziele ein bisschen schwieriger ist, weil das eben sehr vermittelt stattfindet. Deswegen lässt sich das schwierig in Millionen CO2-Tonnen umrechnen, wie viel wir da jetzt fürs Klima tun. Dass es natürlich wichtig ist, dass die Menschen vor Ort, gerade in den Städten, die Möglichkeit haben, sich umweltbewusster, umweltgerechter fortzubewegen, das liegt natürlich total auf der Hand.
Sie haben jetzt mehrmals im Gespräch die Kommunen genannt. Ich meine, Sie auch vorhin so verstanden zu haben, dass Sie gesagt haben, die Kommunen werden aktuell ausgebremst. Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür, an welcher Stelle sowas vielleicht immer wieder passiert? Ich meine da auch was gelesen zu haben in Richtung Verkehrsberuhigung zum Beispiel.
Also es gibt zahlreiche Beispiele, wo Kommunen ausgebremst werden. Ein ganz prominentes Beispiel im Moment, auch viel in den Medien, ist ja diese Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten, wo sich inzwischen fast 450 Kommunen angeschlossen haben, die einfordern, erleichtert Tempo 30 anzuordnen. Auch die Frage der Verkehrsberuhigung ist schwierig, weil viele solche Kiezblocks oder Fußgängerzonen einrichten wollen, das oft nur temporär möglich ist oder unter besonderen Bedingungen. Das betrifft aber auch wirklich Radwegenetze und den Fall, den ich vorhin schon beschrieben habe, zum Beispiel mal eine Spur von den Autos wegzunehmen und dann eine ÖPNV-Spur draus zu machen oder eine Radspur draus zu machen. Das sind all die Dinge, die den Kommunen im Moment zwar nicht gänzlich unmöglich gemacht werden, aber an vielen Stellen sehr erschwert werden, weil sie sehr viel nachweisen müssen. Da klagen eben viele Kommunen darüber, dass sie gerne mehr machen möchten, aber teilweise nicht mal den Personalaufwand leisten können, um diese Nachweise zu liefern für die entsprechenden Vorhaben. Und in Deutschland muss ja immer alles rechtssicher gemacht werden, weil im Zweifelsfall klagt auch jemand. Und deswegen ist auch wichtig, den Rechtsrahmen hier zu verändern.
Das ist meinem Verständnis nach ja auch eine Rechtslage, die Deutschland relativ exklusiv hat, oder? Also ich habe davon gelesen, dass es in anderen Ländern deutlich einfacher ist, solche Veränderungen einzuführen.
Ja, in jedem Fall. Also das sehen wir schon allein daran, was für ein Tempo vorgelegt worden ist in anderen Städten, die vor 10, 20 Jahren sicherlich noch hinter deutschen Städten standen. Aber wenn wir uns jetzt Paris, Barcelona, Wien, London und Kopenhagen und Amsterdam, die Klassiker anschauen. Das ist natürlich enorm, was für große Maßnahmen dort getroffen werden, um den Autoverkehr Stück für Stück zurückzudrängen, ihm die Privilegien zu nehmen und gleichzeitig die Verkehrsmittel des Umweltverbunds auszubauen. Und man sieht eben einen sehr, sehr großen Modal Shift. Also die Leute bewegen sich dort einfach anders. Und was wir vor allen Dingen sehen, die Lebensqualität in den Städten steigt dort enorm. Und das ist dort offensichtlich einfacher. Wir haben hier einfach einen Rechtsrahmen, der jahrzehntelang ja, vom Auto bestimmt worden ist. Und da bewegen wir uns wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts, kann man fast sagen.
Jetzt haben wir sehr, sehr viel über ja, positive Beispiele, über Dinge, die vielleicht in die richtige Richtung gehen, in der Diskussion gesprochen. Gibt es aus Ihrer Perspektive auch bei den politischen Debatten, im Prinzip ja seit dem Koalitionsvertrag, auch Punkte, wo Sie sagen, oh, da sollte es aber nicht hingehen in die Richtung, das wäre irgendwie die falsche Abbiegung?
Also wir haben im letzten Sommer ja so eine Synopse erstellt, wo wir quasi alle Reformvorschläge, die auf dem Tisch liegen, teilweise auch schon seit Jahren nochmal so zusammengefasst haben und auch der Versuch da war, das ein bisschen verständlicher zu machen. Und da haben wir festgestellt, dass es einen wirklich sehr, sehr großen Konsens gibt, in welche Richtung es gehen soll. Und wo es vielleicht eher schwieriger wird, das sind jetzt keine offiziellen und verschriftlichten Vorschläge, aber es gibt auf jeden Fall in der politischen Debatte Überlegungen dazu, diese Ziele zwar mit ins Gesetz aufzunehmen, aber nicht als gleichwertige Ziele aufzunehmen, sondern als nachrangige Ziele. Und das wäre tatsächlich, ja, das kann man im Prinzip so direkt sagen, das wäre eine Vollkatastrophe, weil dann stehen zwar diese Ziele im Gesetz, aber die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs hat immer noch Vorrang und damit wäre nicht viel gewonnen, dann könnte man auch die Straßenverkehrsordnung nicht groß gewinnen und das scheint mir schon auch noch eine realistische Möglichkeit zu sein, dass das versucht wird. Und ich denke, das ist wirklich ein maximal schlechter Vorschlag, weil dann ist natürlich auch so ein bisschen das Möglichkeitsfenster geschlossen, um eine wirklich große Reform anzugehen.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass das versucht wird und vor allem, wer versucht denn sowas?
Also wir versuchen hier weiterhin vorsichtig optimistisch zu sein. Es ist natürlich klar, dass nach über einem Jahr Ampelkoalition die Frustration an einigen Stellen schon sehr, sehr hoch ist. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, schon auch einen Grund, vorsichtig optimistisch zu bleiben, einfach weil es eine klare Absicht im Koalitionsvertrag ist. Deutlicher könnte sie kaum sein. Und bisher ist es tatsächlich so, dass das FDP-geführte Verkehrsministerium da blockiert, zumindest jetzt noch keinen Vorschlag vorgelegt hat. Wir rechnen aber damit, dass das dieses Jahr noch etwas kommen wird und kommen muss, schon allein weil der öffentliche Druck immer stärker wächst.
Das heißt, das halten Sie auch wirklich für realistisch, dass 2023 da zumindest ein Entwurf auf dem Tisch liegt?
Ja, aber ich bin da wie gesagt auch, Sie erwischen mich da an einem vorsichtig optimistischen Tag. Ich gehe aber davon aus, dass das Ministerium hier noch was vorliegt. Es gibt auch kleine Änderungsvorschläge aus der Verkehrsministerkonferenz an der STVO, die alle sehr gut sind, aber die umfassende Reform nicht ersetzen. Das wird dieses Jahr noch kommen, da bin ich mir recht sicher.
Na dann freuen wir uns doch über einen vorsichtig optimistischen Tag. Und ich habe jetzt nochmal so eine Verständnisfrage. Bedeutet das, wenn das Straßenverkehrsgesetz novelliert wird, dass dann auch eine Anpassung der Straßenverkehrsordnung folgen würde?
Ja, folgen muss, weil die Straßenverkehrsordnung an ganz vielen Stellen überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, weil diese neuen Ziele berücksichtigt werden müssen. Also sie haben ja sonst quasi gar keine konkrete Auswirkung, weil woran sich die Straßenverkehrsbehörden und die Gesetze orientieren, ist tatsächlich die Verkehrsordnung. Und das Gesetz ist eben das darüber stehende Gesetz, was die Richtung vorgibt. Und deswegen muss die Straßenverkehrsordnung in der Folge angepasst werden, weil dass beides uns nicht mehr zusammenpasst.
Das sagt Jana Ay jetzt von der Denkfabrik Agora Verkehrswende, die sich ganz genau anschauen, wie es in Deutschland läuft in Sachen Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung. Wir haben das hier ein bisschen aufgedröselt in dieser Episode. Sagen vielen Dank für diesen vorsichtig optimistischen Ausblick und Tag und hoffen vielleicht gemeinsam für alle Radfahrenden, dass es ein vorsichtig optimistisches Jahr wird. In diesem Sinne vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke auch. Tschüss.